Hallo Chatge. Ich hoffe, Windows hat mal wieder nicht an den Settings rumgestellt. Aber erst mal warten, bis Twitch gecheckt hat, dass ich on bin. Ich war ja jetzt bestimmt schon 3 Wochen nicht mehr da. Oder 4 Wochen nicht mehr da. Ah, ich glaube 3 Wochen. Also okay, Twitch sagt 25 days ago. Wobei das glaube ich nicht ganz stimmt. Weil ich eine Streams gelöscht habe. Schön, dass ihr da seid, Leute. Ich freue mich. Es, ja, not Dettge. Beziehungsweise nicht Dettge. Ah. Moin, Michael, 50 Milliarden, Dankeschön für den Sub. Ah, ja, schön, dass ihr da seid. Ich bin auch nicht allzu lange on. Ich wollte eigentlich nur mal sagen, ich bin noch am Start, ja. Was war los? Ich hatte echt so krasse Erkältung, Alter. Das war schlimmer als Corona, Mann. Nicht Dettge, nee. Das war schlimmer als Corona. Ah, das war richtig krass, ey. Ich konnte nicht schlafen von der Erkältung, weil der Hals so dick war und alles, ey. Jetzt geht's wieder. Moin, Leon, danke schön für den Sub. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder halbwegs, ja. Ich hab noch ein bisschen. Gut, ich hör mich ja, manche Leute sagen, ich höre mich immer so an, als ob ich die Nase verstopft. Aber bisschen ist noch. Bisschen ist noch. Es geht aber seit letzter Woche, geht's eigentlich wieder aufwärts. Also diese Woche war ich auch schon Dienstag in Frankfurt auf der Arbeit. Und mein Gut, heute ist Tag der Deutschen Einheit, ist keine Arbeit. Heute aber, Leute, soll ich euch mal was sagen? Passives Einkommen wird heute generiert. Passives Einkommen und das ganz ohne WhatsApp-Gruppe. Stonks, ja. Tona, hello. how do you say long time no see? could it be that our Giga Chat Discord is closed. I didn't find it last time I looked in Discord. Yes, it's our Giga Chat Discord. Only Giga Chats allowed. But thank you. Und danke, Selfmade Eyes. Seto, danke für den Sub. Also, Chat. Heute ist passives Einkommen. Stonks. Splixer, danke für den. Jetzt geht's aber los jetzt. Heute übertreibt man nicht. Passives Einkommen heute. Wollte ich euch ja erzählen. Ich mache Rufbereitschaft am Tag der Deutschen Einheit. Ich hoffe nicht, dass irgendwas ist. Das ist quasi wie passives Einkommen generieren. Nee, du, jetzt geht's aber los hier, ey. Freude auch am Start. Pog. Alter, Leute. Bin froh, dass ich wieder am Start bin. Ich mach mal kurz die VM und Updates. Ich weiß gar nicht, was die richtige VM ist. Das da? Ja, ey, habt ihr das? Leute, habt ihr das Video vom Krieger gesehen? Mega krass. Ey, wenn nicht, wir können uns das auch nochmal angucken, klar. Ja, hier. Ja. Ich hatte einen Schlaganfall im Livestream, aber. Das können wir nachher nochmal zusammen gucken. Fand das echt ziemlich erschreckend. Ja, ziemlich erschreckend, weil der Krieger ist 4 oder 5 Jahre älter als ich, irgendwie so 4 oder 5. Also ich bin jetzt 40, Ich glaube, er ist 44, wird 45. Ich bin dieses Jahr 40 geworden. Also ich. Es ist schon ein bisschen Monka S, ja? Also der ist 4 oder 5 Jahre älter. Wo ich so lange war, ey, ich war übelst halb dead. Ich hatte so eine krasse Erkältung, dass ich konnte nicht mal schlafen durch die Erkältung, weil der Hals so dick war. Oder sich so angefühlt hat, dass ich irgendwie keine Luft kriege. Es war schlimmer als Corona, Leute. Und Corona war schon scheiße. Vielleicht war es auch Corona, keine Ahnung. Vielleicht war es auch wieder Corona. Vielleicht war es auch Corona. Ich habe keinen Test gemacht. Obwohl ich noch unten irgendwie einen 30er-Pack oder sowas habe. Ihr kennt ja meine Taktik, ne? Wenn ich was bestell bei Amazon oder bei AliExpress oder sonst wo, ich bestelle ja nie einzelne Packungen. Gerade bei so Sachen, wie man verbraucht. Also habe ich damals auch irgendwie einen, frag mich nicht, 50er oder einen 2x30er-Pack oder irgendwie sowas Corona-Tests bestellt. Ich habe jetzt wirklich genug Corona-Tests für immer. Aber ich habe keinen gemacht. Vielleicht war es ja auch Corona. Weiß ich nicht. Ich habe aber keinen, ich glaube nicht, also es hat sich ein bisschen anders angefühlt als Corona. Okay, Tracker 3 wird ersetzt durch Tiny Sparkle. What? Was zum Teufel ist überhaupt Tracker 3? Low Footprint Chat, ich bin zu low IQ dafür. Was soll das bedeuten? Oder Grippe? Grippe kann es eigentlich nicht sein, dafür hatte ich nicht genug Fieber. Ich hatte gar kein richtiges Fieber, ich hatte nur ein bisschen erhöhte Temperatur, also das spricht auf jeden Fall nicht für Grippe. Grippe ist eher so 39 oder sowas. Und bei Corona hatte ich auch, Madminister, danke für den Sub, Corona hatte ich auch höheres Fieber. Also, vielleicht war es auch Corona. Also, was ist ein RDF Triple Store? SparkQL 1.0. Leute, ich habe absolut keinen blassen Schimmer, was das sein soll. What? Keine Ahnung. Ich ganz ehrlich, wir brechen das jetzt einfach ab und wir löschen Tracker 3, weil ich nicht weiß, wofür man das... Ach, GTK braucht das. Warum braucht GTK irgendein SQL-Zeug? Muss man das jetzt verstehen? Egal, Upgrade. QEMU Upgrade. Yes. Yes, wir waren einfach volle Pulle Upgrade. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das ist. Kannst du mal machen, spaßeshalber. Du meinst einen Corona-Test? Nee, das mache ich jetzt nachträglich auch nicht noch. Laufen die Dinger nicht ab? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich haben die irgendeinen, verwenden sie es mindestens bis. That's very roffel. Ja. Aber ganz ehrlich, die Dinger funktionieren bestimmt auch noch nach dem Ablaufdatum. Das ist doch bestimmt wieder so eine typische Geschichte von, ja, die laufen ab, dass du dir gefälligst neue kaufen musst. Wahrscheinlich läuft sogar Klopapier ab. Es hat doch garantiert, wenn man irgendwo genau guckt, hat doch wahrscheinlich sogar Klopapier draufstehen, mindestens oder spätestens verwenden am oder sowas. Die neuen Virus, das stimmt, okay Leute, leuchtet mir ein. Ja, wieder am Start. Leuchtet mir ein, stimmt, ihr habt recht. Wenn der die neuen Varianten da... Okay, das ist richtig so, ja? Ja, okay. Chat, lass ich mir gefallen, leuchtet ein. Dann kann ich den auch eigentlich wegschmeißen, oder? Macht doch keinen Sinn, wenn ich irgendwie einen 2 Jahre alten Corona-Test... 20er, 30er-Pack 2 Jahre alten Corona-Test hier noch rumliegen habe. Ja, ihr habt recht. Ich glaube, den kann ich wegschmeißen. Wie sieht es eigentlich... deiner Meinung zum Thema Kopfhörer-Thematik aus, immer noch damals. Du meinst, dass sich Headsets nicht lohnen? Ja, das sehe ich prinzipiell immer noch so. Oder was meinst du? Also ich bin der Meinung, dass ich so richtig krasse Game... Sag mal, fehlt hier nicht irgendwas? Chat, sollte nicht hier irgendwas sein an der Stelle? irgendwie so einen Twitch Turbo oder? Da fehlt doch was. Also, ich denke, dass immer, also ich bin immer noch der Meinung, dass sich so die super krassen Gaming-Headsets eigentlich nicht lohnen für, also, ich muss das ein bisschen einschränken. Ich habe das vielleicht zu, was soll ich sagen, was ist da schon wieder los? Was ist da schon wieder los? Reboot. Reboot, dann geht's bestimmt wieder. Also, ja, das habe ich vielleicht ein bisschen zu allgemein damals gesagt im Video, so nach dem Motto, alles Blödsinn, sonst wie. Also, das ist nichts Schlimmes dabei, wenn man ein Gaming-Headset hat, ja. Wenn man so die Kombination will aus halbwegs gescheitem Kopfhörer und meistens ziemlich Low-Quality-Mikrofon, ist das okay. Kann man das machen? Machen genug Leute. Gibt genau auch Leute genug, die damit streamen. Das ist jetzt nichts irgendwie Schlimmes, aber muss halt sagen, gerade die Mikrofonqualität ist bei den meisten Gaming-Headsets echt nicht gut. Und die Kopfhörer kommt immer ein bisschen drauf an, dass das halt so eine Range von Schrott bis ganz gut. Also ich finde nach wie vor das beste Headset, was es gibt, was du dir kaufen kannst, ist das Beyerdynamics MMX300. Da bin ich übrigens gar nicht sicher, ob es da nicht endlich mal vielleicht irgendwie einen Nachfolger von gibt oder sowas. Okay, es gibt einen MMX300 Pro, das habe ich noch nicht gesehen. Kann man hier irgendwie gucken nach Gaming? Oh, die haben jetzt noch mehr, guck mal. Die Astro-Dinger, die waren damals soundtechnisch richtiger Schrott. Aber die haben sich halt auch gerade wegen dem Mix-Amp und sowas verkauft. Okay, es gibt jetzt, okay, wir sind neuer. Es gibt jetzt einen 330 Pro mittlerweile. Aha. BBBB. Was ist der Unterschied? Okay, da muss ich mal gucken. Das A50, das wie gesagt, für die meisten Sachen, gerade was Spiele angeht und auch so die meisten und Online-Videos, das ist alles kein Ding. Wenn man jetzt aber zum Beispiel das Headset auch verwenden will für, man sitzt am Rechner und hört sich irgendwie Konzertaufnahmen oder sowas an, ja, oder hat einen Film mit guter Audioqualität und will da wirklich was Gutes rausholen, dann ist jetzt vielleicht das Gaming-Headset nicht so das Beste. Fürs Spielen und fürs Online ein bisschen Voice-Chatten und sowas, da reichen Gaming-Headsets auch. Ich persönlich muss sagen, ich finde die Kombination aus gescheiten Kopfhörer und Mikrofon tatsächlich, also rein, wenn es mal um die Qualität geht, besser. Zumal man auch relativ günstig gute Kopfhörer bekommt. Ja. Zum Beispiel auch von Beyerdynamic. Da muss man aber sich halt ein bisschen genauer angucken, was man will. Ich bin ja so ein kleiner. Ich war ja früher, ich habe lange keine mehr gekauft. Ich war ja früher so ein kleiner Kopfhörersammler. Ich habe hier an der Tür immer noch, das ist so ein Ding zum Aufhängen, hängen immer noch ein paar Headsets, ja. Da hängt zum Beispiel noch ein AKG. Boah, was sind das für eins? Ich kann gerade nicht hinlaufen, weil das Kabel nicht reicht. Da hängt beispielsweise noch eins, so ein großes von AKG, noch von Audio-Technica eins. Also ich habe da ein paar Kopfhörer, Kopfhörer, habe ich da hängen. Und die haben alle einen gewissen unterschiedlichen Klang. Wenn man das mal vergleicht. Und da muss man halt gucken, was man will. Grundsätzlich muss man sich dazwischen entscheiden, was für eine Bauart man haben will. Also sprich, ob man lieber einen offenen Kopfhörer haben will oder einen geschlossenen, halboffenen Kopfhörer haben will. Das hängt immer ein bisschen davon ab, in welcher Umgebung man das verwenden will und ob man was von der Umgebung mitkriegen will. Und beziehungsweise die Umgebung was von euch mitkriegen soll. Ich muss sagen, ich finde, also prinzipiell rein von der Vom Wohlfühlfaktor finde ich prinzipiell offene Kopfhörer eigentlich am angenehmsten, weil du hörst halt alles, was drumherum ist. Ja, du hörst noch, dass unten mal das Telefon klingelt oder dass einer an der Tür klopft oder sonst was. Also wenn du ein bisschen was drum mitkriegen willst, ist ein offener Kopfhörer super. Natürlich, wenn ihr im Büro sitzt mit dem offenen Kopfhörer und hast irgendwas an, dann hören das die Leute leise auch. Oder, tja, je nachdem, wie laut das ist, mehr oder weniger leise. Das MMX 300 zum Beispiel, das ist ein geschlossener Kopfhörer. Da kommt nichts rein, also nichts kann man nicht sagen, aber da kommt so gut wie nichts rein und nichts raus. Das ist natürlich für Immersion und gerade wenn du irgendwie Shooter spielst und rumballerst und willst nicht, dass du den Leuten, die hier bei dir in der Wohnung sind oder auch hier mit denen du zusammen wohnst, oder auf den Sack gehst, ist eine gute Sache. Problem an geschlossenen Kopfhörer ist, wenn ich hier da sitze und schwätze und hab hier ein bisschen Musik an, ich höre nicht, wenn's Telefon klingelt. Keine Chance. Das höre ich vielleicht mit Ach und Krach, wenn's mal leise ist und ich ganz genau hinhöre, aber ansonsten höre ich da nichts. Ja. No. Ja. Man redet auch laut. Das stimmt, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man geschlossenes Headset hat, redet man lauter. Deswegen ist der Trick bei mir, warum das nicht so ist. Ich habe die ja an einem Audio-Interface angeschlossen, was den Sound von meinem Mikrofon ein bisschen zurück einspielt in meinen Kopfhörer. Also ich höre mich quasi selbst auf den Ohren leise, wenn ich jetzt hier reinrede. Das ist natürlich wichtig, dass das verzögerungsfrei funktioniert, weil ansonsten hast du Brain-Lag. Also selbst wenn es nur 100, 150 Millisekunden zu spät ist, da kommst du dir permanent wie ein eigenes Echo vor. Das ist natürlich Schrott. Das muss instant sein. Das muss quasi Lichtgeschwindigkeit sein. Und dann ist das okay. Ja, also ich höre mich selbst ein bisschen und deswegen schreie ich nicht. Was ist denn das hier schon wieder? Warum ist das kaputt? Was machen denn die Arch? By the way, Leute. Paru funktioniert nicht mehr. Aha. Paru ist... Okay, da ist es. Yay, fails to compile and run with Pac-Man. Okay, was muss man machen? What? Wisst ihr was, Leute? Wir installieren das einfach neu. Wir installieren das einfach neu. Also zum Nachinstallieren gibt es das ja wahrscheinlich nicht. Das ist eine extra. Wir installieren das einfach neu. Was haben wir denn hier? Guck mal da. Wir installieren das einfach neu und gut ist. Das haben wir installiert. Was ist das heutige Thema, dass ich nicht gestorben bin? Dass es mich noch gibt. Ah, guck mal hier. Kann man keine Links mehr posten oder ist Mozilla Problem? Ganz ehrlich, irgendwas ist mit dem Twitch-Chat gerade. Du siehst auch, dass hier die Icons und so alle kaputt sind. Ich refresh mal kurz, vielleicht gehen dann die Icons wieder. Aber in meinem Vorschau-Rechner ist es auch so. Ah, guck mal. Was, Twitch? What the fuck? Jetzt geht's wieder. Jetzt funzen die Icons wieder. Was auch immer da kaputt war. So. Geht's jetzt wieder? Bam! Nice. Dann updaten wir mal den Rest auch. Einfach mal neu installiert. Gutes. Wundert mich eigentlich, warum ist Yay und Paru und Gedöns, warum ist denn das nicht im offiziellen Arch-Repo eigentlich, dass man es mit Pac-Man installieren kann? Das wäre doch irgendwie naheliegend, oder? Warum muss man das selbst bilden? Heute Homeoffice? Was? Heute ist Feiertag. Windows-App? Was? Windows-App? Remote-App wird umbenannt. Nee, heißt nicht mehr Terminal-Desktop jetzt, oder was? Ah. Oh, die Domain, Alter. App gefahren. Johnny Frohe Kunde von Arch und Steam gehört. Ja, habe ich irgendwie so am Rande gelesen, dass Valve jetzt irgendwie was Arch-mäßiges supporten will und da war auch noch irgendwas mit Tails und sowas, aber ich hab's nur so am Rande gelesen, weil ich zu sick war letzte 14 Tage. Also was? Windows-App. Remote-App wird umbenannt und aktualisiert, okay? Microsoft hatte eigentlich Fernsteuerung Remote-Desktop nicht nur ein Update. Also, MSTSC, ne? Das da. Dieses Ding, was aussieht wie aus Windows XP und wahrscheinlich auch aus Windows XP ist. Heute ist Tag der deutschen Einheit. Heute ist es nicht so, dass nur bestimmte Bundesländer Feiertage haben, sondern es sind tatsächlich alle Feiertage. Microsoft hat den einen auf die neue Waffe, sondern gleichzeitig auch ein Namensende. Wo ist eigentlich mein Dark Reader hin, Leute? Der weg? Ach nee, den habe ich hier noch nie gehabt in Chrome. Den hatte ich nur in Chromium, kann das sein? Ja, hier, Dark Reader, bam. Also, ab sofort heißt die Remote-App Windows-App. Jetzt mal ernsthaft. Gibt es irgendeine dümmere Bezeichnung für dieses Ding als Windows-App? Windows-App. Sind nicht alle Apps für Windows Windows-Apps? Was? Warum ist Microsoft so kacke in der Benamung? Ich glaube, es geht um die Remote Desktop App für AVD. Was ist AVD? Azure Virtual Desktop oder sowas? Also, aber der Name ist wirklich, der ist wirklich hängen geblieben. Genau. So, wer die aktuelle bla 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 bla. Die App sieht schon so abschreckend aus, findet ihr nicht auch? Die sieht schon so aus, als will ich die nicht verwenden. Ah ja, Microsoft. Übrigens, Chatke, mal eine Frage an euch Windows-Admins. Müssen wir mal kurz hier installieren. Habt ihr gelesen, dass Vsus eingestellt wird? Dass Microsoft keinen Bock mehr auf Vsus hat? Ist das gut oder schlecht, Windows-Leute? Also ich, als jemand, der mit Windows und Windows Support und Windows Administration nichts zu tun hat, hätte jetzt gesagt, das ist schlecht, weil man Windows Updates nicht mehr offline verteilen kann, aber erklärt mir das mal als Noob. Ist das jetzt gut oder schlecht? Hat auch nie gut funktioniert, okay. Reboot. Ist Intune das neue Vsus quasi? Aber Intune kann man wahrscheinlich dann nur mit Azure und Cloud verwenden, oder? Weil Microsoft will ja immer quasi Abo-Gebühren abgreifen. Für Microsoft hat er keinen Bock, dass man das irgendwie selbst macht oder offline oder gar ganz ohne Microsoft. Intune ist Microsoft 365 Gramm. Ja gut, dann. Ja, dann ist es mit Abo. By the way, zum Wort vor 21 Tagen in meiner Firma benutzen wir Eclipse für unsere Legacy. Ernsthaft? Ach so, ja gut. Wenn ihr eigene Eclipse-Plugins haben und so, dann verstehst. Ist bei uns tatsächlich ein bisschen ähnlich. Das dort, wo ich arbeite, die haben eigene Outlook-Plugins und die funzen halt nur bei diesem Classic Outlook. Wie nennt man das jetzt? Halt das alte, das normale Outlook halt. Und finden das alle nicht so geil, dass es jetzt quasi ein neues Outlook gibt, was man bald verwenden muss. Gibt es hier einen Linux-Server, der mir sagen kann, wie es sein kann, dass demnächst. Stimmt deine Systemzeit nicht? Oder stimmte deine Systemzeit vielleicht nicht? Bis vor kurzem? Dass quasi Reboot war und nachdem er gestartet ist, irgendwie dann mal NTP gesynkt hat? Hast du Dual-Boot Windows Linux? Die kommen sich da gerne in die Quere, was Systemzeiten angeht. eine VM. Dann hätte ich gedacht, dann würde ich sagen, die VM startet mit falscher Zeit und synkt sich dann erst im Startvorgang. Aber dann müsste zumindest deine Ausgabe später dann richtig sein. Hast du vielleicht die falsche Zeitzone gesetzt oder irgendwas? Wie geht das nochmal? Lokale oder so? Hast du da irgendwelche Dinger gesetzt? Nee, wo setzt man überhaupt nochmal Zeit zu? Ach, keine Ahnung. Alle Loks haben die richtige Zeit. Dann habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Stimmt denn meins hier? Ja, meins stimmt. Meins wäre prinzipiell richtig. Was ist das? Kann ich das aufmachen ohne?
This is not a good bet.
Was? I got swatted and handcuffed live while Linux kernel. What? What? Das habe ich verpasst, das ist mir komplett neu. Was? Was ist denn da los gewesen? Was ist denn da los gewesen? Darkseid, danke für den Sub. Was ist denn krass? Was ist denn da los gewesen? Da waren bestimmt die Rust-Leute dahinter. Ach, Blödsinn. Ich kenne die Videos nur so ab und zu von Empfehlungen. Ist ja sicherlich keiner, der krass gegen Rust flamed. Und selbst wenn, deswegen swattet man noch keinen. Alter, das ist ja krass. Wussten die irgendwie, wo der wohnt, oder? Krasser Scheiß, Mann. Das hätte ich nicht gedacht, dass mal jemand während Linux Kernel Development geswattet wird. Generell, das ist wirklich was, wo ich den Leuten, die das mache, echt wünsche, dass die dafür in den Knast kommen. Weil das ist so ein krasser Eingriff, sagen wir so, in die Persönlichkeit oder wie auch immer man es nennen soll. Und es ist ja auch gefährlich as fuck. Ich meine, in Deutschland vielleicht nicht ganz so gefährlich wie in den USA. In den USA wurden ja schon Leute erschossen, weil sie eine Wiimote am Handgelenk hatten und sowas. Aber das ist krass. Also, da hoffe ich, die finden die Leute dahinter und die kriegen richtig Ärger. Und sind auch mal vielleicht ein bisschen für eine Weile weg vom Fenster. Weil das kann es echt nicht sein. Imagine never update schnell und backdoor committed. Genau. Siehst du mal, das wird das neue Security-Meta. Nicht mehr irgendwelche komischen russischen Entwickler. Oder wie war das bei... wo war das hier mit dem... Was war das letztens nochmal? Nicht Log4j? Das nach Log4j. Was fast in Debian Stable gelandet wäre. LZM. Gibt's LZMA? Kann das sein? XZ? XZ? XZ, genau. XZ, da haben die sich jahrelang oder monatelang in das Projekt. Ja, gut, SSH war die Auswirkung, ja. XZ. Da haben die sich jahrelang quasi da eingeschlichen. Warum sollte man sie einschleichen, wenn du Kernel-Entwickler auch einfach swatten kannst und schnell was committen? Aber es ist echt, das ist nicht lustig. Eigentlich sollte man sich da nicht lustig drüber machen. Also ich hoffe, ernsthaft, die finden die Leute. Und die sind mal eine Weile weg vom Fenster. Weil das kann es nicht sein. Es wird jemand geswattet wegen Linux-Kernel während der Kernel-Development-Stream, Mann. Krasser Scheiß, Mann. Nee, das habe ich nämlich mitgekriegt. Dafür war ich zu sick die letzten Tage. Ja, wieder am Start. Du hattest mal erzählt, dass du statt VPNs dir VPS mit Pay-Per-Use verwendest und SSH-Tunnel machst. Was gibt's dafür? DigitalOcean. Also, das Einzige, wofür ich ein VPN regelmäßig brauche, ist YouTube Premium aus Indien. Und das mache ich über DigitalOcean. Bangalore, genau. Das ist in Indien. Hört sich irgendwie ein bisschen unanständig an, aber es ist eine Region in Indien. Die sind, man konnte mal irgendwann wieder hier auf Google Maps gehen, aber es funzt nicht. Ja, also die hat ja nur 11,4 Millionen Einwohner. Läuft das noch? Ich habe lange nicht mehr verlängert, ich kann es dir nicht sagen. Das ist auch das, was ich die letzten Male dazu sagen kann. Also ich habe ein indisches Payment-Profil, dass das überhaupt funktioniert hat. So. Also hier miete ich mir eine VM in Bangalore und darüber tunnel ich mich. Das ist relativ einfach. Ich kann es hier aus dem Kopf nicht sagen genau. Es ist irgendwie SSH-N, bla bla bla. Ich weiß es nicht genau. Du kannst zumindest mit SSH einen lokalen SOX-Proxy aufmachen. Dann stellst du deinen Browser auf Localhost, Port, was ist SOX? 1337? Nee, keine Ahnung. Nee, minus L war was anderes. Du willst kein Port Forwarding machen, du willst ja wirklich einen Proxy aufmachen. SSH SOX Proxy. Hier, SSH-D1337QC. Genau. Das da in der Richtung. C brauchst du nicht für Compression. Ich glaube, N brauchst du. Genau, es ist kein. Und Quiet kannst du dir auch sparen. Das machst du. Dann sagst du hier, keine Ahnung, root at blub 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 blub. Hörst das aus? Dann hast du lokal auf deinem Rechner auf Port 1337 einen SOX-Proxy offen. Und dann gehst du in deine Browser-Settings. Proxy. Und stellst dann quasi hier ein Localhost 1337. Sorry, nicht hier. Wahrscheinlich da, ja. Und dann surfst du quasi über deine SSH-Verbindung und kommst in Indien raus. IP-Leak, echt, wo? Schau wieder. IP-Leak, du meinst hier, Localhost. Ja, das ist krass. Also das ist schon das grenzwertig, dass ich das geleakt habe. Localhost. Ja. Leaked. Hier auch leaked. Alles leaked. Warum nicht Port Forwarding? Wo ist der Unterschied? Weil du mit reinem Port Forwarding nicht surfen kannst. Mit einem SOX-Proxy kannst du surfen. Du willst ja im Endeffekt, dass dein Browser den kompletten Traffic an den SOX-Proxy schickt, der SOX-Proxy durch den Tunnel und von dort dann quasi weitergeschickt wird mit Absender-IP von deiner VM. Mit einer reinen Port Forwarding kommst du da nicht hin. Du kannst ja nur einen Port weiterleiten von zu. Also was du wahrscheinlich machen könntest, ist, wenn du könntest Port 443 weiterleiten wahrscheinlich auf die IP von der Google-Webseite, die du brauchst zum Verlängern deines Abos und dann lokalen DNS-Eintrag machen oder so komisches, verrücktes Zeug. Aber nachdem da nicht nur eine IP dran beteiligt ist, ist es nix. Also das funzt nicht. Du brauchst einen SOX-Proxy. Und das ist wirklich die einfachste Variante, per SSH, also hier quasi über einen Proxy zu surfen. Einfacher geht's nicht. Du brauchst halt irgendwo eine VM als Endpunkt. Das ist egal, ob du jetzt hier dir eine VM in Deutschland mietest, eine VM in NA, sonst wie. Wofür es nicht sonderlich gut ist, sind so Sachen wie Netflix-Region umgehen und sowas. Also, ich hab da jetzt noch keinen Bandbreitentest drüber gemacht und ich würde mal vermuten, allzu schlecht ist die Bandbreite und Latency über SSH mit SOX-Proxy nicht, aber Es ersetzt kein vollwertiges VPN. Es funktioniert prinzipiell nur bei Sachen, die SOX-Proxys unterstützen. Und es ist sicherlich auch nicht sonderlich effizient. Man sollte nämlich nicht vergessen, bei SSH drunter ist ja immer noch quasi so Textübertragung und sowas. Also, ich glaube, die Bandbreite ist nicht so geil und die Latency ist auch nicht so geil. Also, wenn ihr sowas machen wollt wie Netflix Region-Lock umgehen und solche Geschichten, dann würde ich sagen, nehmt halt einen VPN-Anbieter. Oder, was ihr auch machen könnt, ist natürlich, euch eine VM mieten in der jeweiligen Region und selbst einen VPN drauf installieren. Von WireGuard bis OpenVPN bis was ist da sonst alles so angesagt? Zero Tier oder was es da noch alles gibt. Hab ich noch nie ausprobiert. Leute, ich muss mir mal ganz kurz was zu trinken holen. Bin ich wieder am Start. Wieder am Start. Ich muss mal kurz mein passives Einkommen kontrollieren, Leute. Nee, ist nix. Okay. Alles gut. Hätte ja sein können, dass irgendein Alarm war und ich jetzt eigentlich Rufbereitschaftseinsatz machen müsste. Aber ist nix. Wer sich fragt, wie oft Rufbereitschaftseinsätze bei uns sind, sehr selten. Ich meine, es ist immer öfters, als einem lieb ist, aber es ist wirklich sehr selten. Ja, also wenn du Dual Boot Windows Linux machst, hast du öfters Probleme mit Zeiten, die kommen sich da in die Quere. Hast du das mit Reni? Ich weiß nicht, wer das ist. Kenn ich nicht. Nutzt doch WLAN, ja. Mehrere WLAN-Installationen jeden Tag. Ich habe beispielsweise die Treppe, die vom Erdgeschoss in den ersten Stock geht. Habe ich Streifen. Meine Güte, Alter. Deutsch-Denglisch, Mann. RGB-LED-Streifen. Ach, das war der Swatter-Typ, ja. Jetzt habe ich krasser Scheiß, ne? Jetzt habe ich es auch mitgekommen. Da habe ich auch ein LED, also mehrere LED-Strips, Streifen, so in dann. Wie sage ich das? Wie ist denn eigentlich die korrekte Bezeichnung davon in Deutsch? Ich sage immer LED-Strip. Was sagt man da? Streifen sagt man doch dann nicht auf Deutsch, oder? LED-Leiste oder sowas vielleicht? Was ist denn da eine schöne deutsche Bezeichnung für? LED-Bänder vielleicht, ja? LED-Band? Ihr wisst, was ich meine, ja? Habe ich drei Stück aneinander die Treppe hoch, an der Seite vom quasi unterm Geländer. Sind LED-Strips. Und die funktionieren mit WLED. Dann habe ich am Fenster hier was, funktioniert auch mit WLED. Dann habe ich eine selbstgebaute Lampe, funzt auch mit WLED. Mein Weihnachtsbaum läuft mit WLED. Aber den habe ich gerade nicht am Start, sonst. Haben wir sonst noch? Ob das war's? Also ich habe einige WLAN-Installationen, die sind nicht wirklich aktuell. Ich habe da WLAN-Installationen, die sind 3 Jahre alt oder so. Aber Home Assistant macht es tadellos. Ich nehme mir jedes Mal vor, wenn ich irgendwas aufsetze oder irgendwie was mal upgrade und mal wieder ordentlich mache, nehme ich mir jedes Mal vor, Max, jetzt lässt es nicht wieder 1-2 Jahre rumgammeln, bis das alles hinten dran ist mit den Updates. Und dann, bam. Doch. Wie machst du das? An jedem Strip ein ESP32? Nicht an jedem. Ich glaube, dass der im Flur sogar noch ein ESP8266 ist, ein D1 Mini. Ich meine, für LEDs reicht's ja. Ich weiß, dass man das updaten kann. So ein Ding ist das. Aber ansonsten ist es bei mir in der Regel ein ESP32. Ich bin damit aber nicht so ganz glücklich. Es gibt ja mittlerweile schon recht coole so RGB-LED-Controller, die dann auch einen passenden Spannungswandler und sowas dran haben, dass man beispielsweise auch 12 Volt LED-Strips anschließen kann. Was echte Vorteile hat, wenn es ein bisschen länger wird. Da muss ja mit dem ESP32 gehörig aufpassen. Du hast schon, was hast du geprickt? Eine WLAN-Installation. Ja. Was sind gute Thermostate? Ich kann dir sagen, was ich habe. Moment, jetzt ist die Frage. Meinst du Thermostate in Form von so Dinger, die bei dir an der Heizung was verstellen können? Oder meinst du Thermostate, so Dinger, die an der Wand hängen, dir die Temperatur anzeigen? Oder meinst du mit Thermostate, so Dinger, die an der Wand hängen, die Temperatur anzeigen und wo man auch einstellen kann was dran? Weil für mich sind Thermostate eigentlich nur die Dinger an der Heizung. Das andere sind, ja, smart Home Geräte mit einem Display und ein paar Knöpfen. An der Heizung, ja. Also da kann ich kann nicht sagen, was ich habe. Ich habe jetzt schon seit ein paar Jahren tatsächlich die Fritz Thermostate. Ich weiß nicht, ob ich mir die jetzt nochmal neu kaufen würde. So sehen aber meine nicht aus. So sehen meine nicht aus. Meine sehen noch anders aus. Noch. Ich habe andere Knöpfe. Ich habe wahrscheinlich das Modell davor. Das Ding ist halt, die sind relativ teuer. Ich hatte die damals gekauft. Das habe ich, glaube ich, über Geizhals gefunden. Ja, das sind die ich habe. Genau. Das ist quasi das Vorgängermodell. Du hattest ein 300? Gab es das auch noch? Nee, die habe ich schon. Ich glaube, ich habe die 301. Die sehen genau aus wie das, was ich habe. Und die habe ich mal in einem größeren Pack gekauft. Also sprich, entweder war es ein 5er-Pack oder es waren zwei 3er-Packs und ich habe noch irgendwo eins liegen. Also aktuell habe ich die dran. Hier oben bei mir im Arbeitszimmer. Drüben im Wohnzimmer. Im Flur. Das schon? Ich habe mehr verbaut. Unten im Wohnzimmer hatte ich mal eins, das habe ich weggemacht. Denke ich jetzt an irgendwelche ganz obvious Dinger nicht? Nee, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Das sind aber auch die wichtigsten, wo ich will, dass automatisch per Smart Home geregelt werden kann. Ich hatte auch mal billige mit Zigbee. Die fand ich ganz grausam. Die hat richtig funktioniert. Die hat einen super lauten Motor und hatten Probleme. Das war ganz eklig. Also seitdem ich diese Fritz-Thermostate habe, bin ich eigentlich echt happy damit. Ja, es wäre schöner, wenn sich die Dinger über Zigbee oder meinetwegen auch Wi-Fi steuern lassen würden. Anstatt über DECT. DECT ist halt so ein. Wofür braucht man DECT? Eigentlich nur für so oldschool schnurlose Telefone. Die Akara-Dinger, die kenne ich. Das waren, glaube ich, die gleichen, die ich früher auch mal hatte, noch unter anderem Namen, die dann nur unter Akara verkauft haben und die waren nix. Falls das immer noch so der Fall ist. Max, du bist doch auch so ein alter Abnehmhase. Hatte jetzt vor kurzem meine Bruststraffung nach dem Abnehmen. Wann ist es bei dir soweit? Du chibatest doch, oder? Oder hattest du wirklich eine Bruststraffung? Wie viel hast du abgenommen? Wie viel hast du abgenommen? Erzähl mal. Dann erzähle ich dir, wie es bei mir aussieht. Ja, ich bin nicht Detke. Glücklicherweise nicht. Alter! Von 150 auf 70. Okay, es ist der Twitch-Chat. Wir wissen nicht, aber Michael 50 Milliarden ist immerhin VIP-User. Ich glaub dir das jetzt einfach mal. Aber das ist super krass. Nee, passt schon. Das ist ja super, das ist ja mega krass. 80 Kilo von 150 auf 70. Also Chat, wir gehen jetzt einfach mal von aus, das stimmt. Dazu kann man echt nur sagen, ich benutze dieses Emote nicht, ich finde das nicht. Ich hatte mal so ein Klatsch-Emote, hier. Easy Clap, kann man dazu echt nur sagen. So, aber ich habe dir versprochen, ich erzähle dir, wie es bei mir aussieht. Also, bei mir ist das nicht so schlimm, weil ich habe nur von 108,5 abgenommen auf 82. Also ich habe im Endeffekt dann, was ist denn das, 26 Kilo? Nee, doch, 26. Also ich habe nur 26 Kilo abgenommen. Und das auch über 2-3 Jahre, ja. Und dadurch, dass es bei mir nie so krass war, bei welcher Größe? Ich bin 1,74 und wiege 82 Kilo. Wir können mal BMI rechnen. Lass mal kurz BMI rechnen. BMI-Rechner. Adipositasgesellschaft.de. Ganz schön adipös das Ganze hier. Das war mal. Zu Zeiten, als ich mit dem Dr. Kaboom ab und zu noch zum Chines All You Can Eat Essen gegangen bin, da hatten wir so als Insider-Wort adipös. Wir haben zu allem gesagt, das ist aber ganz schön adipös. Fragt bitte nicht, wie wir auf so eine bescheuerte Idee gekommen sind. Also das ist die Adipositas-Gesellschaft. Okay, Größe 1,74, Gewicht 82 Kilo. Bäm! Guck mal, ich bin immer noch zu dick. Immer noch. Und das, obwohl ich schon so viel abgenommen habe. Okay, lass uns mal hier weiter. Die bei der Techniker-Krankenkasse, die sind da bestimmt netter drauf. Da bin ich bestimmt nicht zu dick. Also ich bin 40. Bin 1,74. Und ich wieg 82 Kilo. Pepo Fat Time. Sie wiegen etwas zu viel. Okay, immerhin etwas zu viel. Dein Bart wiegt 2 Kilo. Ich habe aktuell so gut wie gar keinen Bart. Ja, natürlich gibt es sehr viele Faktoren, ja, zum Beispiel, wenn du sehr muskulös bist und ein krasser Pumper bist und sowas, aber zumindest ein Anhaltspunkt ist der BMI nicht verkehrt. Max, musst du jetzt auch mehr bei deiner privaten Krankenkasse bezahlen? Das ist natürlich ein großes, da sage ich gleich was zu. Da sage ich gleich was zu. Wenn nicht, erinnere mich dran. Wie viel? Also, ich habe ein bisschen Übergewicht. Wie viel müsste ich denn wiegen, dass ich normal bin? Unter 25. 75! Und, Alter, ich müsste noch 7 Kilo abnehmen. Ist ganz schön viel, Leute. Aber du rennst ja auch fleißig und lässt dich von Autos umfahren. Die letzten paar Wochen habe ich dank Erkältung und sonstigen Sachen gar nicht so viel gemacht. Bin gestern mal wieder richtig schnell geflitzt. Da hat meine Garmin-Uhr gleich gesagt, oh, der ist ja doch schneller, als ich gedacht habe. ich renne ja nie immer so einen Kilometer. Also ich renne ja nie einen Kilometer auf Zeit. Gestern habe ich meine normale Joggingrunde gemacht und habe mir gedacht, Max, du hast jetzt eine Weile nicht wirklich viel gemacht. Guck doch mal, ob noch alles klappt. Und da habe ich einfach gesagt, renn mal einen Kilometer mit 440er Pace. Habe ich gemacht, war anstrengend, aber ich konnte danach die 4 Kilometer noch weiter rennen für den Rest der Runde. Also ich war nicht komplett im Arsch. Und da hat die Garmin-Uhr gesagt, Max, das war dein schnellster Kilometer jemals. Ich renne ja nie gezielt auf eine Kilometerzeit. Ich könnte den Kilometer noch schneller rennen. Aber ich war beruhigt. 4,40 für einen Kilometer, ohne danach umzukippen, heißt im Endeffekt, ich schaffe wahrscheinlich die 5 Kilometer auch immer, so wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen über 25 Minuten. Also wenn es um Leben und Tod geht, vielleicht darüber unter 25 Minuten. Das war ja mein Peak. Mein Peak war ganz knapp unter 25 Minuten 5 Kilometer. So. Da bin ich jetzt aber ein bisschen weg schon wieder von. Aber ich habe jetzt ja wieder angefangen und du schaffst 5 Kilometer. Ich schaffe sogar 14 Kilometer. Das längste, was ich bisher gerannt bin, waren 14,5 Kilometer. Allerdings nicht mit 5 Minuten pro Kilometer Pace. Sondern mit so 6,15, 6,20 so rum. Ja, also 75 Kilo müsste ich wiegen, dass ich nicht zu fett bin. Das ist natürlich nicht ohne. Wann der Halbmarathon? Das war geplant. Halbmarathon war geplant. Im Sommer. Aber irgendwie war es dann anstrengend auf der Arbeit und alles Mögliche. So, dann habe ich nicht mehr so viel gemacht. War im Sommer geplant. Habe ich nicht auf die Reihe gekriegt. Werde ich wahrscheinlich jetzt im Herbst machen. Ich renne von Hanau nach Seligenstadt und zurück. Das sind so 21,5 Kilometer am Main, mein Radweg lang. Das ist ungefähr ein Halbmarathon. Also ich bin relativ zuversichtlich, dass ich es packe. Weil wie gesagt, 14,5 Kilometer konnte ich rennen, ohne dass ich danach umgekippt bin. Das ist dann halt nochmal 6, 7 Kilometer weiter. Das ist halt ein Drittel nochmal mehr. Das ist echt ordentlich. Aber ich muss das langsam machen. Also ich darf da nicht anfangen mit Max, renn das unter 6 Minuten pro Kilometer im Durchschnitt oder sowas. Auch wenn das laut meiner Uhr, ja, also meine Uhr sagt ja irgendwie, ich kann das mit 5,30 oder sowas rennen. Aber das ist schwarz, danach bin ich dead, gell. Also, nee. Was? Gibt es Medikamente, die den Puls für circa eine erhöhen beim Trainieren? Also wenn du nur einen Puls von 100 hast beim Trainieren, dann gibt es zwei Varianten. Entweder, also es gibt drei Varianten, aus meiner Sicht, ja. Entweder du trainierst nicht hart genug. Zweitens, du nimmst irgendwelche Medikamente, was Blutdruck und so Herzfrequenz und sowas senkt, dass es einfach nicht mehr geht. Oder du hast irgendeine Krankheit. Weil 100er Puls unter Belastung ist viel zu niedrig. Die meisten Leute haben einen Ruhepuls zwischen bis 90 ist okay. Ja, viele Leute mit einem hohen Ruhepuls haben 90. Ich hab einen Ruhepuls von irgendwie mittlerweile 58 oder irgendwie sowas. Aber so irgendwas. Also Tour de France Profis haben teilweise, also ich kann mich daran erinnern, es gab mal ein Interview, Jan Ullrich hatte, glaube ich, einen Ruhepuls von 38. Zu seiner Zeit, wo er die Tour de France gewonnen hat. Und ich gehe davon aus, dass die aktuellen Profis wahrscheinlich auch so einen krassen Ruhepuls haben, 35 oder sowas. Ja. Aber wenn du nicht über 100 kommst, ist verdächtig. Hey, die haben damals nicht alle was reingehauen. Und ich muss euch ehrlich sagen, Radsport ist das einzige, der einzige Sportart, die ich immer so semi-aktiv verfolge. Und mich juckt's mittlerweile nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die aktuell sich immer noch was reinhauen. Aktuell wird natürlich immer erzählt im Radsport, ja, Nutrition und neue Trainingsmethoden und neues Material und so. Also man muss sich das mal vorstellen, ja. Nur so kleines Sidetracking, bevor wir jetzt zu der anderen Geschichte kommen. Ich hoffe, ich hab's hier oben, ja. Nur so kleine, für Leute, die sich damit nicht beschäftigen. So, eines der wichtigsten Zahlen beim Fahrradfahren ist Watt pro Kilogramm Körpergewicht. So, und es gibt so ein paar Vergleichszahlen zwischen, also an bekannten Anstiegen, beispielsweise in der Tour de France oder anderen Rennen, gibt es so ein paar Vergleichswerte zwischen den Profis von damals, also zu dieser Zeit, wo Jan Ulrich aktiv war, Lance Armstrong und sowas. Da gibt es ein paar Wattwerte und Watt pro Kilogramm Werte für bestimmte Anstiege. Da weiß man so ungefähr, was die gefahren sind, ja? So über den Daumen gepeilt. Daku, dankeschön für den Sub. Und es war jetzt lange Zeit so, dass die Leute, die danach kamen, also die Radprofi-Generation, die danach kam, die waren not even close bei den Werten und den Geschwindigkeiten. Also muss ich mal überlegen, so 1997, 1998 rum war das, glaube ich, in dem Dreh, wo Jan Ulrich die Tour de France gewonnen hat. Die Profis haben quasi jetzt 25 Jahre gebraucht, bis sie an die Werte von damals Jan Ulrich und Lance Armstrong und so rangekommen sind. Also da könnt ihr euch vorstellen, wie krass voll die damals gewesen sind mit Zeug. So, aber mittlerweile ist es so, also auch die Tour de France Gewinner zwischendurch, ja, Christopher Froome und wenn es da nicht alle gab, die an alle not even close Werte an den Anstiegen wie damals Lance Armstrong und Jan Ulrich. Und die anderen zur damaligen Zeit. Not even close. Ja, das war eine ganze Ecke unten drunter. Und damals, da konnte man halt sagen, okay, man sieht halt richtig krass den Unterschied zwischen super krass trainiert plus gedopt und super krass trainiert und nicht so krass gedopt. Weil die sind halt auch Weltspitze gefahren, aber not even close. Also, muss ich mal angucken, an den bekannten Anstiegen der Tour de France halten die Top 20, sind alles Fahrer aus dieser Zeit von Jan Ulrich und sowas. Bis heute. Aktuell wird es ein bisschen aufgeweicht. So, und deswegen haben, finde ich auch zu Recht, viele Leute, die Radsport verfolgen, so aktuell ein bisschen ihre Bedenken, weil die Profis heute, die sind so gut, dass sie quasi schneller sind als komplett gedopte Lance Armstrongs. Also der Tour de France Gewinner und Giro Gewinner dieses Jahr, der ist Anstiege schneller gefahren als zu der krassen Doping-Hochzeit. Natürlich sagt man heutzutage, okay, es hat sich ja auch sehr viel geändert. Die Leute wissen besser, wie man trainiert. Das Material ist besser, die Ernährung ist besser. Das mag alles stimmen. Ob das wirklich diesen krassen Unterschied von legit fahren und Werte erreichen, wie einer, der voll gedopt ist. Ich kann verstehen, dass man da skeptisch ist. Aber mich interessiert es mittlerweile nicht mehr. Also Jan Ulrich ist immer noch mein Held, so aus der damaligen Zeit und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Und ich guck Radsport immer noch gerne. Und mir ist egal, ob die sich irgendwas reinhauen oder nicht. Aber es ist richtig krass, also man muss sich das nur mal, nur, ich versuch euch das mal so ungefähr zu erklären. Also, dass man sich mal vorstellen kann, mal zwei Beispiele, dass man sich das vorstellen kann, wie krass manche Profisportler sind. Ich habe mir das früher selbst nie Gedanken drüber gemacht. Ich meine, jedem ist klar, dass Weltklasse-Profis schon etwas besser sind, wie so der normale Durchschnittssportler, okay? Egal in welchem Bereich. Es gab letztens eine Umfrage. Umfrage, England Olympiateilnahme. Ja. Eine aktuelle Umfrage zufolge trauen sich 27% der Britinnen und Briten zu, sich für die nächsten Olympischen Sommerspiele zu qualifizieren, wenn sie heute mit dem Training loslegen. Okay, also, die haben sich halt noch nie Gedanken drüber gemacht. Die denken halt, ja, die Profis sind schon gut. Ja, okay, Breakdance war ja auch wirklich grausam, ja. Die halt denken sich halt, die sind gut, aber wenn ich jetzt anfange zu trainieren, dann klappt das schon. Leute, mal so zwei Sachen zum Vergleich. Nur mal so. Der Marathon-Weltrekord, also ein bisschen über 40 Kilometer, der läuft, haltet euch mal fest, der läuft den Kilometer in 2 Minuten 50. So, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen als jemand, der selbst noch nicht versucht hat, ein bisschen zu rennen, ein bisschen zu joggen. Ich kann euch aber mal sagen, was ich renne. Ich renne niemals 2 Minuten 50, auch nicht über 100 Meter. Ich renne aktuell, also ein aktueller Peak bei mir ist ungefähr 5 Minuten pro Kilometer, wenn ich 5 Kilometer lang renne. Der rennt knapp über 20 Stundenkilometer den ganzen Marathon. So, und jetzt machen wir das mal zum Vergleich. Ich mache jetzt mal meine Garmin-App auf. Und sage euch mal, was meine Garmin-App predicted, wie schnell ich einen Marathon laufen würde. Natürlich Schwachsinn, meine Knie würden das wahrscheinlich gar nicht mitmachen, aber also das längste, was ich bisher gelaufen bin, waren 14,5 Kilometer. Ja, das ist, wenn man mal sehr, sehr großzügig ist, die Hälfte. Das stimmt noch nicht mal. Das ist ein Drittel ungefähr, ja. Oh Mann. So, also, meine Garmin-App sagt, ich kann den Marathon rennen mit ungefähr 6,50er Pace. Das heißt, also, das stimmt nicht wirklich, aber nur mal, dass man es vergleicht. Und ich mache das jetzt auch schon, ich renne jetzt ja auch schon eine Weile wirklich sehr regelmäßig. Also, 6,50er Pace. Das bedeutet, der Typ rennt mehr als doppelt so schnell wie ich. Der rennt fast, und jetzt mal übertrieben, der rennt, also okay, machen wir es mal anders. Der rennt doppelt so schnell wie ich über 10 Kilometer, wenn ich 10 Kilometer renne, rennt der doppelt so schnell 40, also die Kilometer über 40 Kilometer. Das ist übertrieben. Die sind einfach übertrieben krass, die Leute. Das kann man sich nicht vorstellen, wie krass Profisportler teilweise sind. Ne? Ja, und um jetzt hier nochmal auf Jan Ullrich und Tour de France und so zurückzukommen. Worauf es da ankommt, ist, also eines der großen Leistungsmetriken im Radsport ist Watt pro Kilogramm Körpergewicht. So, ich sage euch jetzt mal meine Watt pro Kilogramm Körpergewicht, ja. Und dann mal die von einem. Oder ich frage euch einfach mal. Also, wenn ich 2,8 Watt pro Kilogramm fahre, dann ist das für mich schon sehr anstrengend. Und ich kann das auch nicht lang. Ich kann das vielleicht. Vielleicht 20 Minuten. 20 Watt pro Kilogramm. 2,8 Watt pro Kilogramm. Ich kann das vielleicht eine Viertelstunde. Ja, das sind ein bisschen über 200 Watt. Das sind dann irgendwie, was weiß ich, 230 Watt oder sowas. Das kann ich nicht lange. Also alles über 170 tut mir weh in den Beinen. Alles über 170 Watt, wenn ich es über längere Zeit treten muss. 170 Watt geht, 170 packe ich. Da lachen sich die Leute kaputt. Leute, die regelmäßig Fahrrad fahren, die fangen nicht unter 200 Watt an. Aber jetzt überlegt mal. Also ich packe 2,8 Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Und jetzt schätzt doch einfach mal, was hat denn so der Tour de France-Gewinner gefahren an manchen Anstiegen über 40 Minuten bei der Tour de France? nur mal so im Vergleich, so 0815 Kack-Noob wie ich versus Pro. 7 Watt pro Kilo, ja, das kommt ziemlich gut hin. 7 Watt pro Kilo kommt gut hin, so 6,8 oder irgendwie 6,9 oder irgendwie sowas in dem Dreh, ja. 7 Watt pro Kilo. Und um das mal in reinen Wattzahlen zu sagen, also ich habe Probleme, mehr als 170 Watt konstant zu treten. Und für den ist 340 Watt aufwärmen. Das ist ein halber Toaster. Mit 700 Watt kannst du ein Toastbrot toasten. Für den ist ein halber Toaster aufwärmen. Nee, 340 Watt. Der wiegt auch nur, glaub, 63 Kilo und ein bisschen kleiner als ich. Ah, das ist übertrieben krass. Ja, der wiegt ja auch weniger als ich. Das stimmt. Deswegen geht man da oftmals ja nach Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Watt pro Kilogramm Körpergewicht ist eine ziemlich gute Leistungsmetrik im Radsport. Ja. Und das ist übertrieben. Das ist so krass. Das kann man sich als Normalsterblicher gar nicht vorstellen, wie krass das ist. 340 Watt einfach so beim Aufwärmen. So, ja, ich bin ein bisschen... Der hat einen Puls von 140, hat er in einem Interview gesagt. Ein Puls von 140, da tritt er 340 Watt. Wenn ich 340 Watt trete, das kann ich mal für ein paar Sekunden, ja, dann bin ich deadge danach, wenn ich das länger als 30 Sekunden gemacht habe. Also ich kann 30 Sekunden... Das, was der über den 40 Minuten den Berg hochfährt, Mann. Ja, und ich bin mittlerweile auch halbwegs brauchbar trainiert. Ist nicht so, dass ich super krass bin oder so. Aber ganz okay, ganz okay. Aber das ist einfach Welten. Das sind wirklich, das sind andere Universen, wo die Typen unterwegs sind. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, 30 Sekunden. Wahrscheinlich ist das recht, wahrscheinlich ist es noch viel kürzer. Ja doch, 30 Sekunden, 340 Watt krieg ich vielleicht hin. Hab ich heute ausprobiert. Aber das war's. Danach kannst du mein Oberschenkel, kannst du abpellen, mein Oberschenkel danach. So, aber ich wollte noch irgendwas anderes erzählen hier. Wollt das zur Krankenversicherung? Okay, gute Frage. Max, musst du jetzt auch mehr bei deiner privaten Krankenkasse zahlen? Also, das ist ein großes Thema. Interessiert's euch, dann kann ich euch ausführlich was zu erzählen. Was ist dein FDP? 170 oder 175 oder sowas. Deswegen sage ich ja, mir tut alles weh, wenn ich längere Zeit mehr als 170 fahren muss. oder irgendwie sowas. Über zwei, aber ich habe bisher nie den Stundentest gemacht, nur den 20-Minuten-Test. Ich könnte mir vorstellen, dass der, wenn ich wirklich alles gebe, bis mir der Oberschenkel abfällt, der vielleicht ein bisschen höher ist. Aber nicht viel. Ich weiß, es lachen sich die ganzen, selbst die Einsteiger-Leute lachen sich ja kaputt bei einem FDP unter 200. Aber so ist es halt. Ich bin halt kein krasser Fahrrad-Pro. Oder was heißt Pro? Für Pro ist das eh absolut lächerlich. Die treten 200 morgens auf der Rolle, bevor sie aufs Klo gehen, so. Okay, also, dann erzähle ich euch gleich mal was zur Krankenkasse, beziehungsweise zur Krankenversicherung. Jetzt hier nochmal kurz durch. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Warum lassen die sich nicht einfach alle legal dopen und schreiben bei sich drauf, was sie genommen haben? Da weiß man wenigstens, was funktioniert. Daku, danke schön für den Sub. Ja, Pogacar, der Typ ist so übertrieben krass. Der ist ja so heftig, dass sogar seine Mitprofis sagen, das ist nicht von dieser Welt, was der tritt. Und ich kann es verstehen, dass man da echt skeptisch ist. Okay. Also, dann erzähle ich euch was zum Thema. Die Frage war, Max, musst du jetzt auch mehr bei deiner privaten Krankenkasse bzw. Krankenversicherung zahlen? Also, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich versuche da mal ein bisschen was zu erzählen. Also, ich kann dir jetzt erstmal easy für mich beantworten. Musst du jetzt mehr bei deiner privaten Krankenkasse zahlen? Da ist die Antwort, nein, muss ich nicht. Ich bezahle weniger. Das heißt aber nicht, und man sollte sich da auch nicht blenden lassen, das heißt aber nicht, dass man langfristig nicht insgesamt mehr bezahlt, wenn man privat krankenversichert ist. Und das liegt an mehreren Punkten, warum das so ist. Erstens, die private Krankenversicherung richtet sich null nach eurem Einkommen. Die gesetzliche Krankenversicherung schon. Ihr bezahlt einen festen Satz, ich glaube 14,8% oder irgendwie sowas. Plus noch einen kleinen Satz jeweils, was variabel ist zwischen den Krankenversicherungen. Irgendwie so 15% oder sowas. Bezahlt ihr von dem, was ihr verdient. Das heißt, verdient ihr wenig, bezahlt ihr auch wenig Krankenversicherung. Bezahlt ihr viel Krankenversicherung bis zu einer gewissen Grenze. Und bis zu dieser Grenze, wo man bezahlt, wenn man diese Grenze überschreitet, dann darf man sich auch privat versichern. Das nennt sich Beitragsbemessungsgrenze, glaube ich. So. Und das Ding ist halt, was ist das hier? Ah ja. Ah, geil, da freue ich mich ja schon richtig drauf. 18%, the fuck? Aber nächstes Jahr steigt doch die Beitragsbemessungsgrenze. Na gut. Das stimmt aber auch nicht so ganz, ja? Weil bei privaten Krankenversicherungen ist es so, dass immer eine gewisse Gruppe von Leuten versichert ist. Also es kann durchaus sein, dass da manche Sachen steigen, manche nicht. Also das ist immer schwer zu sagen. Also, wo bin ich gerade stehen geblieben? Also gesetzliche Krankenversicherung hat natürlich den riesen Vorteil, das passt sich eurem Gehalt an. Ja, und wenn ihr viel verdient, bezahlt ihr viel, wenn ihr wenig verdient, bezahlt ihr wenig. Ihr bezahlt allerdings nur bis zu einer gewissen Grenze. So, bei der privaten Krankenversicherung ist es so, es ist scheißegal, wie viel ihr verdient. Das orientiert sich null daran. Das orientiert sich daran, was ihr für einen Tarif abgeschlossen habt und was ihr da mit dem Versicherer ausgemacht habt. So, jetzt kommt der Punkt. Wenn ihr recht viel verdient und überhalb dieser Grenze seid, wo ihr euch privat versichern könnt, bedeutet das, ihr bezahlt jetzt schon das Maximum an die gesetzliche Krankenversicherung. Ihr bezahlt ziemlich viel. Ihr seid natürlich dort auch gerne, sagen wir mal, gerne gesehen, weil gerade wenn man jung ist oder jünger und viel verdient, dann kostet man nicht viel und bringt viel Geld ein. Das ist natürlich super für die gesetzliche Krankenversicherung, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen. Rentner sind überdurchschnittlich mehr krank, haben mehr Probleme, also ne, irgendwo muss das Geld ja herkommen. So, und jetzt ist das Ding, jetzt kann man sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, wenn man über der Beitragsbemessungsgrenze ist. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich suche mir eine private Krankenversicherung. Und da ist man frei in dem, was man auswählt. Man kann sich so einen Billigheimer-Tarif aussuchen. Man kann sich auch einen super teuren Tarif aussuchen. Dann muss man natürlich erstmal Fragen beantworten, wie gesund man ist. Ja, wenn ihr irgendwelche krassen Vorerkrankungen habt, wie sagen wir mal jetzt irgendwie Neurodermitis oder Asthma oder HIV oder irgendwie sowas, dann hat man da eh keine Chance. Dann nehmen die einen nicht. Aber ihr könnt euch prinzipiell frei einen Tarif aussuchen, was ihr haben wollt, von billig bis teuer. Und dann ist das meistens erstmal günstiger als in der gesetzlichen Krankenversicherung, weil den Teil, den euer Arbeitgeber bezahlt, ich rede hier übrigens nur von Angestellten. Wenn ihr selbstständig seid, sieht es wieder ganz, wenn ihr freiberuflich tätig seid oder selbstständig seid, sieht es wieder ganz anders aus. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt ja auch ihr einen Teil und euer Arbeitgeber einen Teil. So. Und dieser Teil, den der Arbeitgeber bezahlt, den bezahlt er auch weiter, wenn ihr privat versichert seid. So, und das alles zusammen sorgt erstmal dafür, dass viele Tarife, auch die besseren Tarife, erstmal etwas günstiger sind. Solange man noch arbeiten geht, dass sie noch etwas günstiger sind als die gesetzliche Krankenversicherung. Erstmal. Also bei mir ist es ungefähr... so ungefähr 250, 300 Euro billiger. Also ich bezahle irgendwie... Ich glaube 400 paar gequetschte oder so im Monat aktuell. Mein Anteil, ja, Arbeitgeber kommt ja auch noch dabei. Das ist günstiger. Also da kann man sagen, aktuell spare ich Geld, dadurch, dass ich privat versichert bin. Das Problem bei der privaten Krankenversicherung ist allerdings, das richtet sich nicht nach eurem Einkommen. Und wenn ihr den Job wechselt oder arbeitslos werdet, dann bleibt das gleich. Ihr habt die Chance, bis 55, wenn ihr beispielsweise arbeitslos werdet oder wieder unter diese Grenze fallt, dann könnt ihr, wo wir gerade dabei sind, dann könnt ihr euch wieder versichern lassen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Da gibt es jetzt verschiedene Fallstricke und verschiedene Hürden. Wenn ihr jetzt einfach nur sagt, das ist übergangsweise und ich möchte aber in der privaten Krankenversicherung bleiben, dann könnt ihr so eine sogenannte, also keine Beratung hier, das ist alles das, was ich mir hier selbst angeeignet habe und gelernt habe die letzte Zeit, als ich mich damit beschäftigt, ich bin 40, ja, mich in letzter Zeit damit beschäftigt habe, dann könnt ihr eine sogenannte Anwartschaft machen bei eurer privaten Krankenversicherung, dann könnt ihr quasi innerhalb von 2 Jahren, glaube ich, wieder zurückwechseln. Zu gleichen Konditionen ohne neue Gesundheitsfragen und sowas. Ja, ihr könnt auch in den Basic-Tarif eurer Krankenversicherung wechseln, aber du kannst prinzipiell wieder zurück in die gesetzliche Krankenversicherung, wenn dein Gehalt unter die Beitragsbemessungsgrenze oder wie das heißt fällt. Dann kannst du wieder zurück in die gesetzliche Versicherung. Aber, und jetzt kommt das große Aber und warum man sich das wirklich überlegen sollte, ob man diesen Schritt überhaupt geht. Es gibt die Krankenversicherung der Rentner. Und die Krankenversicherung der Rentner ist nochmal billiger, wenn ihr dann in Rente geht, als die normalen Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung. Ihr landet in der Krankenversicherung der Rentner, aber nur dann, wenn ihr in der zweiten Hälfte eures Berufslebens zu 9/10 gesetzlich versichert wart. Also, sagen wir mal, ihr wart jetzt 3 Jahre privat versichert, also keine Ahnung, ihr seid jetzt irgendwie 50 und seid jetzt schon ein paar Jahre privat versichert und sagt dann, ey, das ist mir eigentlich nichts, das wird mir dann auch alles viel zu teuer später und ihr reduziert auf Teilzeit, euer Gehalt fällt wieder unter die Beitragsbemessungsgrenze, ihr sagt, ich will mich wieder gesetzlich versichern lassen, dann könnt ihr euch freiwillig oder wieder gesetzlich versichern lassen, das geht. Nicht freiwillig, ihr könnt euch gesetzlich versichern lassen, aber nachdem ihr schon so alt seid und es quasi nur noch 17 Jahre dann bis zur Rente sind, dann ist wahrscheinlich es nicht mehr der Fall, dass ihr die zweite Hälfte eures Berufslebens zu 9/10 in der gesetzlichen Krankenversicherung wart. Das heißt, ihr landet dann am Ende nicht in der Krankenversicherung der Rentner und müsst in der Rente ein bisschen mehr bezahlen für die gesetzliche Krankenversicherung als jemand, der, sagen wir mal, die letzten 20 Jahre durchgängig gesetzlich krankenversichert war. Also das muss man bedenken, ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man, wenn man es richtig macht, auch die private Krankenversicherung nicht unbezahlbar ist im Alter. Man muss sich das halt im Vorfeld überlegen, ja. Also erstens muss man sich überlegen, okay, will ich den Schritt überhaupt machen? Ja, ist mir das wert drumherum? Das ist auch relativ stressig alles. Ist mir das wert? Viele Leute sagen, ja, ist mir wert, weil, ne, gibt schnellere Termine, teilweise bessere ärztliche Versorgung und was noch immer, was sonst noch. Also hat ja auch unbestreitbar seine Vorteile. Aber wenn man sagt, man will das machen, dann sollte man sich wirklich überlegen, okay, ich rechne mal durch, wie sieht so ungefähr die Beitragsentwicklung aus? Und wie kann ich das denn finanzieren alles? Also was kann ich denn machen, dass ich das im Alter bezahlen kann. Das wird nicht einfach random teurer, aber es steigt im Durchschnitt so um die 2% pro Jahr, irgendwie sowas in dem Dreh. Und das kann man sich ja mal hochrechnen. Und wenn man in Rente geht, fällt auch der Arbeitgeberanteil weg. Den muss man dann mitbezahlen. Also aktuell bei mir ist es so, bei mir, sagen wir mal, bezahlt jetzt die Hälfte der Arbeitgeber, die andere Hälfte bezahle ich. Aber sobald ich in Rente gehe, fällt der Arbeitgeberanteil weg und den muss ich mitbezahlen, weil mein Tarif, mein Vertrag mit der privaten Krankenversicherung, der wird ja nicht billiger. Es fallen mit dem Renteneintritt ein paar andere Sachen weg. Du musst keine Altersrücklagen mehr bezahlen und du kriegst noch einen Zuschuss von der Rentenversicherung und sowas. Ein paar Sachen fallen weg. Also es wird mit dem Eintritt in die Rente, wird der Gesamtbetrag ein bisschen billiger, aber für dich wird es teurer, weil der Arbeitgeberanteil wegfällt, wenn du privat versichert bist. Das heißt, du musst dir im Vorfeld überlegen, okay, was mache ich? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel bieten viele Versicherungen an, dass du im Vorfeld schon Beiträge... Also wenn du zu lang lebst, wird es verdammt teuer. Manche Versicherungen bieten an, dass du schon im Vorfeld quasi Altersrückstellungen bildest. Da bezahlst du dann ein bisschen mehr. Und dann bekommst du Beiträge im Alter erlassen. Wobei das ein bisschen fraglich ist. Da bin ich mir selbst unschlüssig, ob sich das lohnt oder nicht. Weil, sagen wir mal so, du bezahlst 150 Euro im Monat und davon kriegst du übrigens auch vom Arbeitgeber was dabei. Und dadurch, dass du quasi bis zur Rente 150 Euro im Monat extra bezahlst, wird dein Beitrag dran um 300 Euro, sagen wir mal, billiger, wenn du in Rente gehst. Oder um, was weiß ich, 400 Euro billiger. Ich habe das nicht genau ausgerechnet. Das klingt erstmal gut, ne? Gerade weil der Arbeitgeber ein bisschen was dazu bezahlt. Was die allerdings nicht so offensiv erzählen ist, dass du diese 150 Euro Beitragsentlastung auch weiter bezahlst, wenn du in Rente bist. Also kannst du diese 150 Euro von der Beitragsentlastung schon mal abziehen, was dich da eigentlich wirklich entlastet, ja? Viele denken nämlich, ich bezahle 150 Euro Beitragsentlastung und die fällt weg, wenn ich in Rente gehe und bezahle dann 400 Euro weniger. Nee. Du bezahlst dann 400 Euro weniger, aber die 150 Euro bezahlt er trotzdem noch. Was ist dann im Endeffekt nur noch 250 Euro billiger macht. Also das ist alles nicht so einfach, da durchzublicken. Also ich kann euch nur empfehlen, sucht euch da einen ordentlichen Berater, der das mit euch zusammen macht. Also das Beste aus meiner Sicht, was man machen kann, ist tatsächlich sein Geld, was man über hat, langfristig irgendwo anlegen, so dass man dann, wenn man das braucht, einen ordentlichen, wie nennt man das so, Entnahmeplan hat. Ja, mal angenommen, ihr steckt jetzt alles, das ist keine Beratung oder sowas, aber das ist, weiß, dass das beliebt ist. Mal angenommen, ihr steckt jetzt übrig gebliebene Kohle in irgendwie den World ETF. Der hat im Durchschnitt, glaube ich, 6,8% steigt der pro Jahr. Wobei das natürlich sehr, sehr schwankend ist. Ne? Der kann auch mal fallen und dann wieder steigen und was immer. Aber im Durchschnitt hat, glaube ich, der MSCI World die letzten Jahre, glaube ich, 6,8% ist der, glaube ich, im Durchschnitt gestiegen, die letzten Jahre über. Und ich weiß, dass das ein relativ beliebter ETF ist. Also sagen wir mal, ja gut, das hier kann man nicht verstehen. Weiß nicht, wo man das sehen kann. Aber ich glaube 6,8% irgendwie sowas. So, und wenn man mal nur von 5% ausgeht, kann man das zum Beispiel anlegen. Ich glaube, von Finanzfluss gibt es da einen ganz guten Rechner. Hier, Entnahmeplan kann man da rechnen. Kann man sagen, okay, wir legen jetzt, also ihr müsst euch erstmal ausrechnen, wie viel, was weiß ich, ihr legt jetzt 100.000 Euro an oder ihr legt irgendwie, keine Ahnung, ihr spart 300.000 Euro mit einem ETF und wenn ihr in Rente geht, habt ihr dann insgesamt 300.000 Euro. Wir können auch einen ETF-Rechner machen. Gibt es bestimmt auch irgendwelche sowas hier in der Richtung, ja, keine Ahnung. Guck hier, MSCI World, durchschnittlich 6,3%. Also sagen wir mal, keine Ahnung, ihr fangt mit 50.000 Euro an, wobei der Anfang gar nicht mal so entscheidend ist, sondern ihr bezahlt im Monat, legt ihr da jetzt irgendwie 500 Euro an und das Ganze über 20 Jahre, dann habt ihr am Ende schon ganz gut was zusammen. Je nachdem, ne? Also, kann halt schwanken. Da habt ihr am Ende schon ganz gut was zusammen. Und dann sagen wir, okay, jetzt geht ihr in Rente. Natürlich muss man immer noch gucken, wie das mit Steuern ist und sowas. Wie gesagt, ich bin da kein Experte und kann euch auch nicht beraten. Ich kann es bloß so ungefähr durchrechnen, weil ich die Sachen für mich auch durchgerechnet habe. So, sagen wir jetzt mal, ihr habt jetzt irgendwie da angelegt und habt 300.000 Euro am Start. Jetzt kannst du sagen, okay, wie ist das denn, wenn ich jetzt die nächsten 30 Jahre, sagen wir mal, ihr geht mit 67 in Rente und ihr werdet 100, das sind, oder ihr werdet 97, ja, wenn ich die nächsten 30 Jahre entnehme, natürlich bleibt das Geld weiter angelegt, ihr entnehmt da aber einfach nur Kohle draus, das heißt, ihr könnt 30 Jahre lang quasi 1590 Euro entnehmen, bis das Geld weg ist. Also ich habe mein Depot bei Scalable. Oder mein Zeug bei Scalable. Das reicht quasi auch, um die Krankenversicherung im Alter zu bezahlen. Zumindest zum größten Teil. Ja, wenn ihr aktuell, sagen wir mal, aktuell bezahlt ihr 650 Euro für die Krankenversicherung, also insgesamt, ja. Wenn man, also euer Teil plus Arbeitgeberteil, sagen wir 650 Euro, da kannst du davon ausgehen, dass das, wenn ihr in Rente geht, mindestens doppelt so viel ist, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Oh. Das heißt, man muss auf jeden Fall sich sowas hier mal durchrechnen, okay, wie viel Geld brauche ich denn auf der hohen Kante, dass ich das im Alter alles noch gut bezahlen kann und nicht meine ganze Rente weg ist. Ich hoffe, man hat es jetzt halbwegs verstanden. Also, ich würde private Krankenversicherung nur machen, wenn ich mir relativ sicher bin, dass ich langfristig genug Geld verdiene und dass ich auch langfristig genug Geld, sag mal, Kohle aufbauen kann in irgendeiner Art und Weise, dass ich es im Alter bezahlen kann. Übrigens, hier, umso länger das Ganze geht, umso besser, ja? Also, umso früher ihr anfangt, man glaubt das gar nicht, aber das ist ein Riesenunterschied. 5 Jahre mehr hier machen enorm aus. Oder 10. Also, umso früher ihr anfangt, umso besser. Mal angenommen, ihr seid jetzt 20 und ihr sagt, ey, wisst ihr was? Die übrigens, die 50.000 Euro zum Einstieg sind eigentlich, mach es gar nicht so aus. Wichtig ist eigentlich die Laufzeit, ja. Wenn ihr sagt, ey, ich lege jetzt jeden Monat 500 Euro an, wenn man das kann, und ich mache das jetzt für 30 Jahre, was ja durchaus geht, wenn man 20 ist, ja. 20 fängt irgendwie an. Oder wenn du 20 bist, machst du es gar 40 Jahre. Das bringt richtig was. Das, viele Leute sind nicht gut da drin. Das menschliche Gehirn ist nicht gut da drin, solche Steigungen zu berechnen, die quasi Vorgängersteigung, so exponentielle Steigung quasi zu berechnen. Das kann das menschliche Gehirn nicht gut. Und da machen es die Laufzeit ist eigentlich wirklich das Entscheidende. Wenn man erst mit 50 anfängt, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja, aber sag mal, ich bin jetzt 40, ich kann das, sagen wir mal, 25 Jahre lang machen. Ich würde allerdings, sagen wir mal, irgendwie ich fange mit 100.000 Euro an, bezahle da monatlich 500 Euro rein. Da kommt auch schon was zusammen. Aber sollte jeder, der sich sowas plant, mal so ungefähr grob durchrechnen, ob das in der Zukunft überhaupt hinhaut. Ja, klar. Du kannst das nie wissen. Ne? Das ist ja Durchschnitt. Im Prinzip, du hast hier Wirtschaftskrise, dann geht's runter, dann ist wieder gut, dann hast du hier Wirtschaftskrise. Und das basiert ja auch nur darauf, dass man hofft, dass die gesamte Weltwirtschaft in Zukunft weiter steigen wird. Wenn es irgendwie den Bach runtergeht, dann hast du mit solchen Sachen eh gelitten. Es hat natürlich ein bisschen einen gewissen Ausgleich drinne, so einen World ETF, weil du sagen kannst, okay, wenn es bei uns runtergeht, geht es halt in Indien und China rauf. Oder irgendwo wird es schon raufgehen. Das heißt, es wird sich vielleicht ein bisschen ausgleichen. Aber wenn es natürlich weltweit runtergeht, so wie 2008, dann, und das halt für immer, dann hast du halt gelitten. Ja. Also ich kann's jedem nur empfehlen, zumindest mal so grob durchzurechnen. Viele Leute denken sich ja zum Beispiel auch, ey, ich will nur bis 50 arbeiten, wie viel Geld brauche ich denn, dass ich es bis zur Rente überstehe und sowas in der Richtung. Erstens kriegt ihr dann weniger Rente, eh schon, wenn ihr irgendwie da mal 17 Jahre nicht gearbeitet habt. Und wie viel man braucht. Also, es schadet nicht, zumindest so grob ein bisschen was im Kopf zu haben. was denn für einen in Zukunft so notwendig ist. Also das schadet auf jeden Fall nicht. Das heißt nicht, dass man jetzt, wie nennt sich das, dass man so super, wie heißt das, diese Leute, die quasi so komplett min-maxen alles an Ausgaben und Lebensstil, die so quasi komplett minimalistisch leben, so nach dem Motto, ich bin Millionär mit 30 oder mit 40, weil ich quasi nie was gemacht habe in meinem Leben und nur von Wasser und Gutscheinen gelebt habe. Frugalisten, genau, Frugalisten, ja, das meine ich, ja. Nein, den Notfalltarif willst du nicht. Notfalltarif heißt, es werden bloß akute Sachen, die jetzt unbedingt gemacht werden müssen, bezahlt. Und der Basistarif kann im Zweifelfall sogar teurer sein als die, also ein bisschen teurer oder ähnlich teuer wie der Maximalbeitrag zur GKV. Also so easy ist es tatsächlich alles nicht. Also man sollte sich wirklich das gut überlegen und auch, ob man das in Zukunft alles bezahlen kann. Ja, und was ich euch auch noch empfehlen kann, ist eine Sache. Überlegt mal, was ihr für einen Job macht. Ob es nicht in jungen Jahren sinnvoll wäre, beispielsweise eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder so abzuschließen. Also wenn ihr jetzt sowas macht wie ich, ja. Wenn ihr den ganzen Tag quasi am Rechner arbeitet. Und, also da ist es ist, in meinem Beruf ist es relativ schwierig, berufsunfähig zu werden. Berufsunfähig heißt, ihr könnt gar nicht mehr arbeiten. Das heißt nicht zwangsläufig, dass ihr in eurem aktuellen Beruf nicht mehr voll arbeiten könnt, sondern gar nicht. Also, das ist als Kellerkind, Informatiker wie ich, ist das gar nicht so einfach, berufsunfähig zu werden. Weil selbst wenn mir jetzt irgendwie ein paar Finger fehlen oder so, ich bin nicht berufsunfähig in dem Sinne. Da würde keiner großartig was bezahlen. Also, und selbst wenn man sagt, man bekommt jetzt irgendwelche psychischen Schäden oder so. Selbst da wird ja erstmal so viel an Reha und allem gemacht, bis du wirklich berufsunfähig bist. Ja. Und selbst wenn du einen Schlaganfall bekommst, das muss schon ein richtig krasser Schlaganfall sein, sodass du quasi so Stephen Hawking-mäßig dann gar nichts mehr machen kannst. Ja, dann wäre es vielleicht der Fall. Aber sagen wir mal so, es ist relativ unwahrscheinlich in meinem Beruf oder wahrscheinlich auch in euren Berufen, wenn ihr viel IT-mäßig meint, ist relativ unwahrscheinlich, berufsunfähig zu werden. Aber überlegt euch das trotzdem mal, weil, wenn ihr jung seid, ist es relativ günstig und ihr kommt da rein, weil ihr keine Vorerkrankung habt. Ja, also wenn ihr erstmal, sagen wir mal, 40, 50 seid und, was weiß ich, schon mal irgendwie bei einer Psychotherapie wart oder irgendwie Herzprobleme habt oder irgendwelche anderen, dann nehmt euch keine Berufsunfähigkeit. Nein, ich habe keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja doch, sag mal so, ich hab eine kleine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die war bei der betrieblichen Altersvorsorge vom alten Arbeitgeber dabei. Die bezahlt aber nicht so viel, aber ich habe keine extra abgeschlossen. Wäre jetzt der passende Zeitpunkt gewesen, das mit der Krankenversicherung zu machen, habe ich aber nicht gemacht. Weil ich mir einfach denke, ey, ich will keine 350 Euro oder sowas im Monat oder 400 Euro im Monat bezahlen, dass ich eine ordentliche Berufsunfähigkeitsversicherung habe. Und die Chancen sind doch relativ gering. Ja, das weiß ich nicht, ob es da sowas überhaupt gibt. Ja, wenn du Vorerkrankung hast, hast du eh. Ja, das kann schon sein, aber du musst, also es ist wirklich schwierig, berufsunfähig, komplett berufsunfähig zu werden als Softwareentwickler. Gar nicht so einfach. Ja klar, natürlich kannst du angefahren werden, du kannst einen Schlaganfall kriegen, gehen tut das immer, aber du hast auf jeden Fall Berufe mit deutlich mehr Risiko. Muss man wissen. Letztendlich ist es so, es ist eine individuelle Sache und jede Versicherung ist eine Wette auf die Zukunft. Ja, wenn du sowas abschließt, sagst du halt, okay, ich bezahle jetzt Geld, weil ich denke, in Zukunft könnte mir was Schlimmes passieren. Es ist immer eine Wette auf die Zukunft. egal. Wenn es danach geht, wenn du dich hundertprozentig gegen alle Eventualitäten absichern willst, müsstest du eine Unfallversicherung machen, eine extra Pflegeversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Krankenversicherung. Ja, das kannst du, wenn du jung bist, kannst du das machen, dann kommst du auch durch die Fragen ohne Probleme alle durch. Aber dann machst du noch einen Zusatz, eine extra, eine private Rente, dass du den ganzen Kram im Alter auch weiter bezahlen kannst. Und dann bezahlst du halt 4/5 von deinem Geld nur für Versicherung. Wenn du wirklich komplettes Programm machst. Okay, kannst du machen. Ist halt die Frage, ob sich das dann so lohnt. Also mir reicht das mit privater Krankenversicherung. Und ich habe meinen ETF, ich habe meinen Sparplan, ich zahle regelmäßig ein. Für mich sieht es aktuell so aus, als passt das alles. Am Ende muss sich das jeder selbst überlegen, wie er abgesichert er sein will und wie risikobereit, nicht risikobereit, was auch immer. Deswegen, es schadet auf jeden Fall nicht, sich ein bisschen Gedanken drüber zu machen und sich mal so ein bisschen hier sowas durchzurechnen. Ja, ich weiß, ich habe das selbst nicht gerne gemacht. Ein unliebsames Thema. Ja, es ist ein unliebsames Thema. Niemand macht sich gerne Gedanken über seine eigene Vergänglichkeit. Niemand macht sich gerne Gedanken darüber, okay, was ist denn vielleicht mal in 30 Jahren, wenn ich in Pflegefall bin oder niemand macht, das kann ich euch als eigene Erfahrung sagen, ich habe da auch keinen Bock drauf, ja. Ich bin da keine Ausnahme. Meine Mutter beispielsweise sagt mir schon seit Ewigkeiten, Max, schreib doch mal eine Patientenverfügung, mach doch mal ein Testament und sowas. Es kann dir doch jederzeit, wenn du Pech hast, was passieren, ja. Dich kann einer umfahren und seitdem ich den Fahrradunfall hatte, bei dem mir nichts passiert ist, ja. Ich hatte Hautabschürfung ein bisschen. Seitdem liegt die mir da auch permanent in den Ohren. Mach mal Testament, mach mal Patienten, mach mal Vollmacht und so. Und jetzt die letzten 14 Tage, wo ich so krass erkältet war, wie gesagt, es war schlimmer als Corona, ich habe das tatsächlich gemacht, weil ich mir gedacht habe, ey Max, du siehst mal, auch wenn es nur eine Erkältung ist, wie schnell es gehen kann. Ja, der Twitch-Chat. Also wisst ihr, was ich machen würde? Also wenn ich wirklich mal irgendwie alt bin und abkratze und ich bis dahin keinen Nachwuchs oder irgendwelche anderen Verwandtschaft, whatever habe, ja, kann ja durchaus passieren, so toll wie ich zwischenmenschlich da Skills habe, dann werde ich einfach Haus und Vermögen dem Tierheim überschreiben, so. Oder vererben. Wenn es bis dahin niemand gibt. Da können die sich freuen und alle Katzen der Welt heile machen, so. Naja, aber wie gesagt, ja, Cat-Stream wird schwierig, wenn ich den Löffel abgegeben habe. Wie gesagt, ich weiß, es macht sich echt keiner gerne Gedanken so über die eigenen Sachen. Ich kann euch aber aus eigener Erfahrung sagen, so ab 40 fängt man an, sich ein bisschen Gedanken zu machen, ja, weil man halt merkt, okay, es ist nicht mehr alles so wie mit 20 und du wirst auch nicht mehr jünger. Da fängt man an, sich ein bisschen Gedanken zu machen. Und man hat es beim Krieger gesehen. Das Video wollte ich mir auch noch mit euch angucken hier. Einfach, weil es mich echt geschockt hat ein bisschen. Dass das ganz schnell gehen kann. Bin kein Millionär. Mir geht's nicht schlecht, aber Millionär bin ich nicht. Vielleicht, wenn man wirklich alles, inklusive dem, was ich erbe, dem Haus nur zusammenrechne, vielleicht ganz, ganz, ganz knapp. Aber wahrscheinlich auch eher nicht. Also aktuell bin ich ganz weit davon entfernt, Millionär zu sein. Das kann ich euch sagen. Aber ganz weit. Ja. Aber es schadet auf jeden Fall nicht, sich da echt mal ein bisschen Gedanken zu machen. Jetzt vielleicht nochmal, weil wir gerade mal bei ein bisschen serious Themen sind. Letzte Woche Ich habe euch das ja schon mal erzählt. Ich glaube, ich das schon mal erzählt, weil das auch eine Sache war, die mich persönlich schon ein bisschen mitgenommen hat. Somit mein bester Freund oder so einer meiner besten zwei Freunde aus der Schulzeit. Ich verdiene nicht 100.000 plus im Jahr, weil ich Teilzeit arbeite. So einer meiner besten Freunde oder einer meiner besten zwei Freunde aus der Schulzeit, der hat sich umgebracht vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, 2023. Der war ungefähr so alt wie ich. Und das, was ich gehört habe, ist, dass er die Trennung von quasi Frau und Kind nicht verkraftet hat. Und das hat mich echt mitgenommen. Ich weiß es auch noch nicht so lang. Ich hab euch das, glaube ich, schon mal erzählt. Das hat mich echt mitgenommen. Und nachdem es für die letzten 14 Tage, nachdem ich super, super krass erkältet war und ich immer ein bisschen an die frische Luft musste, ich hatte die letzten 14 Tage wirklich sehr viel Zeit, mich so über, gerade weil ich so krank war, ja, weil ich so im Bett, dicker Hals und alles, konnte nicht richtig pennen dadurch, gelegen habe ich mir viel, viel Gedanken gemacht über so Dinger hier. Ja. Und als mir wieder ein bisschen besser ging, bin ich am Friedhof vorbei. Ich hatte mit dem Freund damals aus der Schule die letzten Jahre über kaum was zu tun. Wir haben auch nicht viel gesprochen. Das letzte, was ich mit ihm zu tun hatte, war damals, als er sein Kind gekriegt hat, also als er Vater geworden ist, muss man besser sagen, habe ich ihm damals noch geholfen, in der neuen Wohnung einen Schrank zusammenzubauen. Da waren wir irgendwie knapp 20 oder so. Und seitdem hatte ich mit ihm nichts mehr zu tun. Und ich wusste aber, auf welchem Friedhof er ist. Ist nicht so weit weg von hier. Ich bin da mal vorbeigelaufen und hab das gesucht. Und da habe ich so gestanden. Und da ist mir es echt so gedämmert. Und ich mir gedacht habe, ey Max, das kann schnell vorbei sein. Ja, man guckt euch das Video vom Krieger an. Es kann echt schnell vorbei sein. Und man macht sich über so viel Scheiße Gedanken, Leute. Über so ein Mist. Man hat permanent Probleme im Kopf. So, oh, das könnte scheiße. Und manchmal fantasiert man sich noch Probleme zusammen. So, ah, das könnte schlecht laufen und dann könnte das passieren und jenes passieren und hier passieren. Anstatt tatsächlich mal zu versuchen, zumindest ein bisschen positiv auf das Ganze zu blicken. Und zu sagen, ey Leute, ich bin hier. Mir geht's aktuell gut. Ich habe keine schlimmen Erkrankungen. Ich habe einen super nice Twitch-Chat. Ich verdiene genug Kohle. Ich habe ein paar Freunde, mit denen man reden kann. Sport läuft gut. So nach dem Motto, warum hat man nur den Hang dazu, mehr an negative Sachen zu denken als an positive Sachen? Das war wirklich der Gedanke, den hatte ich, als ich da am Grabstein von ihm gestanden habe. Ich habe gesagt, warum denkt man einfach nur immer, man hat so den Hang dazu, weil das Negative überwiegt einfach im Kopf. Negativ ist das, wo man sich Gedanken drüber macht, ja, weil es halt was ist, wo das Hirn weiß, oh Achtung, da ist was Gefährliches. Und oftmals sind ja die Gedanken, die man hat, die sind so abstrakt auch nur. Wo man sich denkt, oh, ich hab da und davor Bedenken und dann malt man sich Horrorszenarien aus, was könnte passieren und sonst wie und dann verstärkt sich das noch. Man hat einfach den Hang dazu, an so viel negative Sachen zu denken immer. Es gibt genauso viel gutes Zeug. Das nimmt man aber oftmals so als gegeben hin, wo man sagt, ey, Für mich ist klar, dass ich mobil bin, dass ich keine Krankheiten habe. Für mich ist klar, dass ich das und das machen kann. Für mich ist klar, hier Internet, alles. Aber vieles von dem, was man so als so ganz selbstverständlich sieht, wo man sich gar nicht anders vorstellen kann, sagt man, das war schon immer so, wird nie anders sein, kann ganz schnell vorbei sein. Und also was ich auch gemerkt habe, ist, was wirklich hilft, und das klingt jetzt super nach keine Ahnung, indischem Guru oder sowas, aber es hilft wirklich. Was hilft, wenn man schlecht drauf ist oder wenn man, ja, wenn man an negative Sachen denkt, ist tatsächlich, wie soll ich das ausdrücken so? Nicht nur an die Sachen denken, die gut sind, sondern auch mal so ein bisschen dankbar im Kopf sein. Dass man sagt, okay, ich kann echt dankbar dafür sein, dass das alles so gut geklappt hat immer. Ja? Ich weiß genau, es hätte an vielen Momenten genau andersrum laufen können, aber ich habe Glück gehabt, das lief gut. Dass man auch mal sich der Sache bewusst wird und was eigentlich alles gut läuft und was man eigentlich hat. So, genug ZG-Thema. Aber das ist genau das, was ich wirklich dort gedacht habe, als ich bei ihm am Grab gestanden habe. Ich habe übelst geflennt, ja. Obwohl ich mit dem 20 Jahre nichts zu tun hatte. Wie gesagt, als wir um die 20 waren, das Letzte, was ich mich erinnern kann, dass ich mit ihm zusammen einen Schrank zusammengebaut habe. Dann 20 Jahre nichts zu tun gehabt. Anders halt gehört. Ja. So. Genug ZG-Thema. Aber da hatte ich die letzten 14 Tage Zeit, mir da Gedanken drum zu machen. Das wundert mich nicht, dass das Leben verlängern kann. Das sorgt für bessere Durchblutung und gute Durchblutung ist immer nicht verkehrt. Tja. Wir gucken uns auch nicht das Video vom Krieger an. Das ist jetzt auch vielleicht, nachdem ich schon so viel Sad-Gezeug erzählt habe, nochmal, das heben wir uns auf. Ja, genau. Und ich finde, das ist was, wo man wirklich mal drüber nachdenken kann. Es ist gar nicht alles so scheiße, wie es immer aussieht. Man sieht einfach nur die Scheiße zuerst. Und macht sich darüber Gedanken. Aber um die Scheiße drumherum gibt es auch vieles, was gar nicht so scheiße ist. Guckt euch mal an. Zum Beispiel. Auch wenn das viel schlecht geredet wird. So nach dem Motto, es war noch nie so schlecht wie heute. Guckt mal. Was das Thema persönliche Entfaltung angeht. Du konntest dich noch nie so gut, also ich rede jetzt hier von bei uns hier in Deutschland, ja, dass es da Probleme auf der Welt gibt, in manchen Ländern ist das ohne Frage, ja. Du kannst dich hier persönlich super entfalten. Guck mal, es juckt niemand, keine Sau juckt das, dass ich mit 40 Jahren vorm Rechner sitze, in Twitch-Emotes rede und sonst nichts mache. Okay, ein bisschen Sport, okay. Ja, du hast kaum noch Belehrungsleute am Start. Früher hätten dir die Leute erzählt, Max, mach doch sowas nicht, was soll in deiner Zukunft passieren, du kriegst viereckige Augen und sonstige Geschichten, ja. Wenn ich heute mich hier auf Twitch hinstellen würde und sage, Leute, ich bin schwul, es wird keinen jucken. Klar, es gibt immer noch die ein oder anderen Verrückten, die da was dagegen haben, aber im Großen und Ganzen kannst du dich heute persönlich so gut entfalten wie noch nie zuvor. Und das ist doch eine super Geschichte. Du musst dich heute nicht mehr verstecken, egal was ist. Du kannst eigentlich so gut wie immer machen, was du willst, solange sich andere Leute zu sehr einstellen. Das ist eigentlich eine richtig super Geschichte. Da haben wir es wirklich gut. Und ich denke, das ist auch was, was man auch mal sehen muss. Es wird immer so negativ geredet. Ja, es gibt immer mal Probleme, dass Leute das nicht wollen, ja, was andere machen. Aber im Großen und Ganzen ist das hier wirklich nicht schlecht. Und da bin ich echt froh drüber, dass das so ist. Also es gibt wirklich auch vieles, was gut läuft und was gut ist und worüber man sich freuen kann. Man muss ja nicht gleich so sagen, anfangen zu beten und sagen, oh, ich bin so dankbar, ihr wisst, dass ich von Präge und sonstigen religiösen Sachen, da habe ich nicht viel mit am Hut. Aber es versetzt einen selbst in ein etwas, ja, es lässt einen selber etwas positiver denken, wenn man mal versucht, auch so nicht nur die schlechten Sachen zu sehen, ja. Zum Beispiel freue ich mich, dass ihr alle am Start seid heute auf Twitch, obwohl ich jetzt fast einen Monat nicht on war. Instant 150 Leute am Start gewesen. Richtig Pog. Und ich wollte eigentlich seit 50 Minuten schon off sein und was futtern. Würdest du das auch über die Deutsche Bahn sagen? Du meinst, dass man auch der Deutschen Bahn was Positives abgewinnen kann? Glaub mir, sogar in der Deutschen Bahn könnte man, wenn man sich viel Gedanken macht, das ein oder andere Positive abgewinnen. Allerdings nicht viel. Oh, Setke, ja. Ja, sehe ich genauso. Ich glaube sogar in der Deutschen Bahn könnte man, ja, also ich meine, allein schon, dass es sie gibt, ist ja was Positives. Das, was sie leistet, ist natürlich abgrundtief scheiße, aber ja, zum Beispiel, dass die Bahn es mittlerweile selbst gecheckt hat und doofe Sprüche macht über Lautsprecher, wenn es wieder nicht läuft. Du kannst sogar der Bahn das eine oder andere Positive ab. Genau, das Personal, das ist auch sowas, was ich auch der Bahn Positives abgewinnen kann. Ein Großteil des Bahnpersonals gibt sich wirklich Mühe. Ja, viele sind auch pisst. Ja, gut, die USA ist auch ein bisschen weitläufiger, könnte man so sagen. Und bei den Amis fahren die auch alle gerne so Mini-Trucks und sowas. Ja, aktuell, also wie gesagt, die letzten 14 Tage war ich super heftig erkältet. Ich bin am Dienstag war das, ja, vorgestern bin ich nach Frankfurt gefahren. Warte mal, heute ist Donnerstag, oder? Ja, vorgestern bin nach Frankfurt gefahren und da ging das tatsächlich ganz gut mit der Bahn, ausnahmsweise mal. Guck dir die, wenn du in der Schweiz guckst, ist das super mit der Bahn. Generell, viele, die aus dem Ausland kommen, wenn die zum ersten Mal Kontakt mit der Deutschen Bahn haben, haben die so einen Schock, weil die denken in ihrem Hinterkopf immer noch, ja gut, steigst du halt in den Zug und du fährst dahin und du kommst auch an. Aber so ist das bei der Bahn ja nicht. Gerade wenn du beispielsweise an der Endstation aussteigen willst, kann es durchaus sein, dass der Zug sagt, ah fuck, wir sind schon so spät, wir hören einfach zwei Haltestellen vor der Endstation auf und drehen um. Kann dir bei der Deutschen Bahn passieren. Ja, da sind viele Leute geschockt, die das nicht vorher kennen. Viele denken auch, ja, wir sind ja im Ausland noch so ein bisschen bekannt, als dass wir super, super ordentlich und pünktlich sind und sowas, ja. Man würde bei diesem Ruf ja auch erwarten, dass wenn was in Deutschland gut funktioniert, dass es dann sowas ist wie die Bahn. Aber ich glaube, da muss jeder so seine eigenen negativen Erfahrungen mitmachen, ja. Dass die Bahn halt doch sackt. Aber Leute, ich gehe jetzt was essen. Ich wollte eigentlich nur kurz mit euch schwätzen und sagen, dass ich nicht Detke bin. Es freut mich sehr, dass so viele da waren, obwohl ich jetzt fast einen Monat nicht on war. Danke für die ganzen Subs. Guck mal, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Nee. Richtig nice. Community, genau. Jetzt wieder regelmäßiger. Ich hoffe mal schon, ja. Wir hören uns. Macht's gut. See you.